Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel, die wir gehört haben, in dem Brief an die Epheser im 5. Kapitel.
Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Epheser im 5. Kapitel. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, ehe du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, es heißt hier, kurz bevor der Abschnitt beginnt, den wir gehört haben, ihr wart früher Finsternis. Und jetzt kommt unser Beginn. Nun aber seid ihr Licht. Ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht. Licht und Finsternis, das ist ein Gegensatz, wie er schärfer kaum sein kann. Das sind Gegensätze, die einander gegenüberstehen, die man nicht zusammenbringen kann. Hier ist es weiß und dort ist es dunkel, schwarz. Wo es hell ist, kann es nicht dunkel sein. Und wo die Finsternis herrscht, da ist für das Licht kein Platz. Also, klare Sache, entweder oder. Licht oder Finsternis. Licht und Finsternis, das ist auch eine beliebte Metapher in der Bibel, ein vertrautes Sprachbild. Damit unterscheiden wir Gemeinde und Welt. Wir machen den Unterschied deutlich zwischen Glaube und Unglaube. Wir kennzeichnen damit Gottes Nähe und Gottes Ferne. Hier in unserer Epistel hören wir die ganz klare Aussage, ihr seid Kinder des Lichts. Mit der Finsternis habt ihr nichts zu schaffen. Eine wohltuende Sache. Aber ist es immer noch so klar? Es beschleicht mich bei dem Bild von Schwarz-Weiß eine gewisse Beklemmung. Denn das Leben ist nicht nur geradeaus oder rechts oder links, ist nicht nur weiß oder schwarz. Wenn die einen genau wissen, wie die Wahrheit ist und wie der rechte Glaube geht und davon ausgehen, dass die anderen den nicht haben, auf dem Holzweg sind, dann werde ich skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gottes Schöpfung entspricht, seinem Schöpfungsplan, dass wir scheiden zwischen Schwarz und Weiß. Ich weiß doch in mir selber, wenn ich dort hineinschaue, wie zwielichtig das dort aussieht in meinem Leben. Selbst wenn ich mit gutem Willen etwas anfange, passiert es mir, dass ich Menschen enttäusche, dass ich jemanden kränke, ohne es zu wollen, dass ich jemandem Unrecht tue, dass ich mit meinem Temperament über das Ziel hinausschieße. Alles, was ich nicht will. Wie oft bin ich mit voll guten Vorsätzen aufgestanden und habe den Tag begonnen und merke, dass ich mit meinen Fähigkeiten und Kräften am Abend nicht das erreicht habe, was eigentlich hätte sein sollen, weil mich Angst und fehlendes Selbstvertrauen beschleichen, weil einfach eine Seite von mir durchbricht, die auch zu mir gehört, nicht nur die Seite des Lichts. So einfach ist es also nicht mit Licht und Finsternis, mit Gut und Böse, mit Glauben und Nichtglauben. Besonders schmerzlich bemerken wir das dann, wenn wir als Christen gebeten werden, in einem Streit zu schlichten, wenn Konflikte gelöst werden sollen, die zwischen Menschen entstanden sind, und wir feststellen, dass das ein tieferes Problem ist, was da zu lösen ist. Es besteht aus einem Knäuel von Missverständnissen, von Vorurteilen, von Unterstellungen und gegenseitigen Kränkungen. Die sind doch nicht eben erst aufgebrochen, sondern teilweise schon ganz lange entstanden. Beide Seiten haben daran mitgestrickt, ohne es möglicherweise zu wollen. Wie können wir da helfen, so ein Knäuel zu entwirren? Wie sollen wir da zwischen Licht und Finsternis unterscheiden? Hell und dunkel spielen heute die entscheidende Rolle bei dieser Epistel. Und wir wollen uns noch einmal vergegenwärtigen, die Grundeinsichten, die wir als Christen geläufig schon wissen. Da ist zunächst: Gott, der Herr, ist der Schöpfer des Lichts und der Finsternis. So heißt es im Schöpfungsbericht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels sein, die da scheiden Tag und Nacht, und es seien Lichter an der Feste des Himmels, und Gott setzte an den Himmel, dass sie schienen auf der Erde und den Tag und die Nacht regierten, und schieden Licht und Finsternis, und Gott sah, dass es gut war. Dieses Bild aus der Schöpfungsgeschichte kommt uns vor wie aus einem verschollenen Märchen. Und doch sind es wunderbare Worte, die das ausdrücken wollen, was der Mensch schon immer gerne erkundet hätte. Wie ist das mit dem Anfang der Welt? Woher kommt alles? Und hier erfahren wir, Gott ist der Urheber der Schöpfung und der Welt von allem Anfang. Von Licht und Dunkel. Licht und Dunkel gehören nach Gottes Schöpfungsplan zusammen, von Anfang an. Im alten Umfeld Israels hielt man die Sonne, den Mond und die Sterne für Götter. Die Menschen waren Sonnenanbeter, Gestirnsanbeter. Erst der Schöpfungsglaube der Juden hat die Welt von diesen Göttern frei gemacht. Denn nun hieß es auch, das Licht ist ein Teil von Gottes guter Schöpfung. Das Licht ist nicht Gott selbst, es weist nur auf Gott, den Schöpfer, hin. Er selbst ist größer, größer auch als das Licht, das wir sehen können. Weiter wissen wir, Jesus Christus ist der Bürger des Lichts. So wichtig uns die Sonne ist, wir leben nicht nur vom äußeren Licht. Ob wir mit unserem Leben im Reinen sind, entscheidet sich nicht daran, ob die Sonne scheint. Wir kennen diesen Vers: Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit. Dieser Spruch ist ein bisschen banal vielleicht, aber er trifft durchaus das Richtige. Entscheidend kommt es darauf an, an welches Licht wir angeschlossen sind. Welches Licht in unseren Herzen regiert. Hier heißt es: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wir dürfen uns dem entgegenstrecken, der von sich sagt: Ich bin das Licht der Welt. Darauf kommt es an, dass wir unterscheiden zwischen den anderen Lichtquellen und Christus. Dass wir lernen, dieses eine Licht von den anderen Lichtern zu unterscheiden. Das macht den Sinn unseres Lebens aus. Blindgeborenen können wir dann sagen, wir haben ihn gesehen. Das ist die entscheidende Wende unseres Lebens. Wir sind Boten des Lichts. Ihr seid das Licht der Welt, heißt es hier in dem Evangeliumstext der Bergpredigt. Und als Echo hören wir im Epheserbrief, lebt als Kinder des Lichts. Manch einer von uns wird sagen, aber ich bin doch selber nur so ein kleines Licht. Wie soll ich ein Licht für die Welt sein? Die Antwort ist sehr schlicht. Es kommt nicht darauf an, wie stark du leuchtest, wie viel Licht du mitbringst. Es kommt darauf an, dass Christus dich schon erleuchtet hat und ob du das Licht hereinlässt in dein Leben. Du magst dir noch so klein vorkommen. Alles Wichtige fängt einmal klein an. Deine Gaben mögen dir noch so bedeutungslos erscheinen. Es kommt nur darauf an, in welchem Licht du sie siehst. Andere leuchten mehr als du. Schlag dir solche Gedanken aus dem Kopf. Gott vergleicht nicht. Gott liebt. Deshalb sind wir alle Kinder Gottes, Kinder des Lichts und nicht der Finsternis. Wie kann das gehen, dass wir Kinder des Lichts sind und als Kinder des Lichtes Früchte bringen? Denn es heißt ja hier, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Früchte werden hier benannt. Lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten besitzt und die blühenden Blumen liebt. Ich bin ein solcher Gärtner. Ich liebe die blühenden Blumen. Und wenn es nicht blüht, lange Zeit nicht blüht, ersetze ich die Pflanze gerne durch eine, die blüht. Dabei habe ich kein Problem, denn die blühenden Pflanzen stehen in der Sonne den ganzen Sommer bis in den Herbst, fangen schon früh im Frühjahr an, eine Augenweide für jedermann. Wenn ich den Boden gedüngt habe und für Wasser gesorgt habe, als Gärtner, habe ich meine helle Freude. Meine Freude wird getrübt. Jeder, der einen Garten pflegt, weiß das, dass er viel mehr Mühe hat damit, seinen Garten von dem zu befreien, was ihm Ungemach bereitet. Und das ist das Unkraut. Ich möchte das Unkraut eigentlich gar nicht in meinem Garten sehen oder aber so in der Minderzahl, dass ich es eigentlich übersehen kann. Das geht aber nicht. Ich muss mich als Gärtner um meine blühenden Blumen, die ich liebe, intensiv kümmern und das heißt stark arbeiten gegen das Unkraut. Die Früchte, von denen hier die Rede ist, sind lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist eine Eigenschaft, die Gott zukommt. Er ist von lauter Güte. Er ist voll Gerechtigkeit. Und Wahrheit. Also wenn wir leben sollen und Früchte bringen, dann sollen wir uns reif machen lassen durch Gottes Wesen. Gottes Art möchte, dass wir wie blühende Pflanzen in seinem Garten sind. Denn er lässt seine Sonne darauf scheinen und tut alles dazu, dass wir in einem blühenden Garten in aller Vielfalt die Pflanzen sind, die ihn erfreuen als Gärtner. Die Früchte, die wir bringen können in unserem Leben, wie können sie aussehen? Das sind alles die Eigenschaften, die wir uns anerziehen, die wir von Haus aus nicht haben. Nachsicht zum Beispiel. Wie oft bin ich bereit, einem anderen einen Fehler nachzusehen, ohne darauf immer hinzuweisen, dass ich es ja besser wusste und schon vorausgesehen habe. Ich würde dem anderen damit keinen Dienst erweisen, sondern ich würde ihm mein Licht vor Augen halten und das würde ihn klein machen. Wann wäre ich bereit zu verzichten? Verzichten an einer Stelle, wo ich denke, ich hätte eigentlich recht. Etwas steht mir zu. Ein anderer nimmt es mir, ohne mich zu fragen. Wie leicht bin ich bereit zu verzichten auf mein Recht? Wenn es um Streit geht, und welcher Mensch kommt ohne Streit in seinem Leben aus, bin ich dann derjenige, der den anderen mit Liebe annimmt? Und wenn das mit Liebe nicht geht, wenigstens mit einem Maß an Toleranz, an Freundlichkeit, an einer Art, die es ihm möglich macht, so zu sein, wie er ist, auch wenn er mit mir in Konflikt gerät? Wen liebe ich mehr, mich oder den anderen? Wenn ich auf mich gucke, denke ich immer erst an mich. Und allen Kindern muss man von klein auf beibringen, dass sie nicht allein an sich denken sollen, sondern auf den anderen gucken und an sich zuletzt. Also das muss man lernen. Von Haus aus kann das niemand. Jeder würde denken, ich gehe unter, wenn ich an mich zuletzt denke. Wie ist das mit der Zeit? Meine Zeit, die mir gegeben ist, am Tag, in der Woche, im Leben, setze ich die Zeit ein für mich, für meine Hobbys, für meine Freunde, für das, was mich interessiert. Für die Zeit, die mir Freude macht, die mich entspannt, die mich weiterbringt. Oder gebe ich von dieser Zeit ab an den, der Zeit braucht, weil er mit meiner Zeit mich bekommt. Mich als Mensch, als einer, der Nachsicht übt, der Verzicht übt, der langmütig ist, der Geduld hat, der zuhört. Also Früchte des Glaubens, von denen hier die Rede ist, sind alles anerzogene, immer wieder neu eingeübte Eigenschaften, die nur wachsen können unter dem Licht Gottes. Wenn wir hier in der Kirche nicht jeden Sonntag wieder neu oder bei unserer Lesung zu Hause, Bibellese, das immer wieder hören, würden wir das vergessen. Wir wären immer der, der sich selber zuerst sieht. Dieser Ausruf in unserem Episteltext, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Das ist ein Weckruf, der aus der Taufliturgie von der ersten Christenheit herrührt. Den erwachsenen Täuflingen musste man damals sagen, Gott hat dir jetzt in der Taufe, in Christus, ein neues Leben geschenkt. Nun wach auf und werde lebendig. Gott hat dich aus der Finsternis in das Licht seiner Liebe gestellt. Nun lebe auch als ein Kind des Lichts. Und das gilt nicht nur als Weckruf damals für die ersten erwachsenen Täuflinge, sondern das gilt, solange die Kirche besteht, für jeden Täufling, für uns alle. Immer wieder müssen wir uns an unsere Taufe erinnern lassen. Denn sie hat uns überkleidet, sie hat uns instand gesetzt. Christus hat uns in der Verheißung der Taufe angenommen zu sich, zu seinem Eigentum und damit hat er uns ausgestattet mit seinem Licht. So wie diese Solarlampe scheint er immer auf uns, damit wir voll sind von seinem Licht und das abgeben können, an der Stelle, wo Gott uns als Botschafter in der Welt haben möchte. Martin Luther ist ja immer derjenige, der uns in seinen Kernsätzen, in seiner so treffenden Sprache auf das Wichtige hinweist. Von ihm wissen wir, dass er sagt, die Liebe Gottes ist wie ein Backofen. Da ist es immer warm, von allen Seiten, der ist immer aufgeheizt. Wenn du dort drin bist, kann dir nicht kalt sein. Oder die Liebe Gottes ist immer wie eine fließende Quelle. Eine Quelle versiegt nicht. Wenn sie einmal kleiner wird, aufgrund irgendwelcher geologischen Veränderungen, aber versiegen tut sie nicht. Das Wasser kommt immer. Und an so einer Quelle befinden wir uns. Wir werden immer diese Früchte imstande sein zu bringen, die Gott uns geben möchte. Und darum brauchen wir nicht auf unsere Wankelmütigkeit zu schauen. Wir brauchen nicht auf die Zwielichtigkeit der Kirche zu sehen, die viele Früchte nicht so zeigt, wie sie sie zeigen sollte. Es bleibt so, wie wir sind, Sünder und Gerechte zugleich. Beides bleiben wir. Aber wir stehen schon auf der Lichtseite, wenn es nach Gottes Willen geht. Und es geht darum, dass wir in unserem Leben erkennen, dass das Licht uns verwandelt. Ständig, jeden Tag aufs Neue, bis wir am Ende in sein Licht eintreten, das uns ganz umfängt. Wach also auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Versuchen wir es doch. Amen. Wir beten: Herr, stelle mich in dein Licht. Hilf mir im alltäglichen Leben mit meinen Mitmenschen vertrauensvoll, gerecht und trotzdem ehrlich zu sein. Durch mich möge dein Licht leuchten in der Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.